das Gehirn mal ein bisschen anzuregen, sodass man voll da ist. Könnt ihr mal mitmachen. Okay? Also ihr sagt einfach mal topfit. Und was wir dazu machen, ist mit den Fingern folgendes. Top ist hier oben, Daumen allein. Und fit ist der Zeigefinger allein. Okay? Also nie beide zusammen, immer nur eins von beiden. Also, macht mal mit. Top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Jawohl, sagt es ruhig mal mit. Top, fit, top, fit. Ja, ich sehe schon, ihr seid richtig, richtig motiviert hier. Und vor allem talentiert, die Badner. Sehr gut. Jetzt machen wir das mal mit zwei Fingern oder mit zwei Händen. Probieren wir es nochmal. Top, fit, top, fit, top, fit. Ja, super, alles easy für euch. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt machen wir das mal gegengleich. Ich zeige es mal von der Seite. Top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Ah, jetzt wird es herausfordernd, gell? Also falls euch mal langweilig ist, also jetzt, keine Ahnung, heute Abend oder wann auch immer, das könnt ihr immer mal versuchen. Und das ist brutal, wie so kleine Übungen einfach die Leute, da sind sie da, vom Kopf her. Jetzt wollt ihr euch einfach ein bisschen was weitergeben zu dem Thema, das der Albrecht mir eigentlich so gegeben hat, dieses Thema grenzenlos leben. Was bedeutet es überhaupt, grenzenlos zu leben? Also ich würde behaupten, ich habe immer grenzenlos gelebt in meinem Leben. Und trotzdem hat mein Leben über verschiedene Jahre oder in verschiedenen Lebensphasen total unterschiedlich ausgesehen. Also als ich so Teenager war, da habe ich auch grenzenlos gelebt. Ich habe einfach überhaupt keine Grenzen angenommen. Ich habe so getan, als gäbe es für mich keine Grenzen. Und damals kann ich mich noch gut daran erinnern, das hat mich in sehr, sehr viele Probleme gebracht. Schon mit der Schule damals. Und dann, ich wollte immer Profiboxer werden, aber viele Jahre Leistungssport gemacht, hat mich das ständig in Probleme gebracht, weil ich irgendwelche gesellschaftlichen Normen und Grenzen, da habe ich einfach so getan oder mich so gefühlt, als würden die für mich nicht gelten und habe ständig einfach das gemacht, wozu ich Bock hatte und keine Grenzen beachtet. Und diese Grenzen, dieses grenzenlose Leben, das ich eigentlich viele, viele Jahre meines Lebens geführt habe, das hat riesen Auswirkungen und Konsequenzen gehabt auf mein eigenes Leben. Und vor allem auch auf das Leben von den Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Also ich habe damals unglaublich viele gescheiterte Beziehungen gehabt, unglaublich viele zerbrochene Beziehungen, auch so mit Kumpels, weil letztendlich habe ich mich an keine Normen gehalten oder Grenzen gehalten, die auch vielleicht auch andere Menschen mir aufgezeigt haben, sondern immer nur grenzenlos gelebt. Und dann habe ich im Mai 1999 habe ich Jesus kennengelernt. Ich habe schon viel gehört, so als Kind von Jesus und war immer überzeugt davon, Jesus, das ist ein Thema, das wird mich nie beschäftigen, weil ich einfach viel darüber wusste. Und ich wusste auch, Christ sein heißt ja eigentlich zu fragen, was will denn Jesus von mir und nicht, was will ich von meinem Leben. Und da ich immer sehr ambitioniert war und große Träume hatte, habe ich immer gesagt, Jesus, das brauche ich nicht in meinem Leben. Ich will selber mein Leben gestalten und das tun, was ich will. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dann Kind Gottes geworden bin, dann bin ich so das erste Mal so in eine christliche Gemeinde gegangen. Und ich war damals schon sehr schräg drauf, würden viele Christen heute sagen. Gell, also die kann ruhig da drin bleiben. Der Kleine, die Kleine, die Kleine. Gell, mich stört das nicht. Wir haben das jetzt auch jahrelang hinter uns. Wir haben auch 5 Kinder, von daher stört uns nicht, stört mich nicht. Von daher bin ich in eine Gemeinde gekommen und die haben mich das dann schon relativ schnell spüren lassen, dass ich da manchmal so ein bisschen aneck mit der Art und Weise, wie ich mich verhalte, mit der Art und Weise, wie ich rede und so weiter. Und nach relativ kurzer Zeit hatte ich dann so dieses Verständnis vom Christentum. Ja, Christentum heißt einfach, sich so und so zu verhalten. Und ich habe mich dann gefragt, ja, grenzenlos, ganz im Gegenteil. Jetzt bin ich Christ und jetzt gibt es noch mehr Grenzen als jemals vorher gesellschaftlich. Und wenn ich dann so in die Bibel reingeschaut habe, dann habe ich gedacht, ist ja unglaublich. Gott hat ja echt zu jeder Kleinigkeit eigentlich eine Regel. Oder eine Grenze oder ein Verhaltensmuster oder wie das so aussehen soll, auch der Alltag. Und das hat mich damals unglaublich frustriert, so als ich dann Kind Gottes geworden bin. Ich habe schon gewusst, okay, jetzt bin ich gerettet, meine Schuld ist vergeben und ich war auch dankbar dafür. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja gut, und der Rest gehört jetzt halt dazu. Das ist so Teil vom Paket. Und dann habe ich so Verse gelesen, ich lese euch da einiges heute vor aus der Bibel. Also wenn ihr Bibeln dabei habt, ich werde euch da heute ganz schön fordern. Habt ihr Bibeln dabei? Oder macht ihr das nur auf dem Smartphone? Also ihr könnt gerne auch auf dem Smartphone schauen. Ich bin da noch relativ old-fashioned, weil ich merke, so, wenn ich so Papier in der Hand habe und da in die Tiefe lese, das ist doch nochmal was anderes wie mit dem Smartphone. Aber du kannst da mal die Bibel aufschlagen, Johannes-Evangelium. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Entschuldigung, Kapitel 15, Vers 14, nee, 14, Vers 15, so rum, Johannes 14, Vers 15, da sagt einmal Jesus über uns Menschen: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Können wir gleich sagen, Jesus sagt hier: Hey, wenn du mich liebst, dann hältst du dich an die Grenzen und Regeln, die ich dir setze. Eine gute Frage. Grenzenlos. Was hat es mit grenzenlos zu tun, wenn du überall Grenzen bekommst? Oder so ein Vers, ein Kapitel später, jetzt in Kapitel 15, Vers 10, wo Jesus sich beschreibt als ein Weinstock, da steht wieder drin: Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also wiederum geht es ganz arg viel um Grenzen, Gebote halten und so weiter. Und ich habe mich dann oft gefragt damals: Okay, ist das Christentum jetzt einfach ein Leben voller Regeln? Und dann haben viele natürlich sofort gesagt: Ja, Gnade und so weiter. Halt, du lebst nicht mehr unter dem Gesetz, du lebst jetzt unter Gnade. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Bibelverse. Lest euch da einfach mal einen vor. Römer Kapitel 6, Vers 14, da steht es zum Beispiel drin. Römer 6, Vers 14. Und da schreibt uns der Paulus und sagt: Denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Und dann sagt er: Denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz oder unter irgendwelchen Regeln, sondern unter Gnade. Und viele Christen, die ich kenne, die haben das so ein bisschen als Lebensmotto entdeckt. Ja, jetzt bin ich ja unter Gnade. Und dann argumentieren sie zum Beispiel mit Versen wie 1. Korinther 6, Vers 23, 6, Vers 12 oder 1. Korinther 10, Vers 23. Und da steht zum Beispiel drin: Alles ist mir erlaubt. Und dann so als Nebensatz noch dazu: Aber nicht alles ist nützlich. Und dann steht nochmal: Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und 1. Korinther 10, Vers 23 steht nochmal was Ähnliches. Dieses Alles ist mir erlaubt. Und diese und viele andere Bibelstellen, die über Gnade reden und Freiheit reden, nutzen viele Kinder Gottes dann, um ihr Leben zu rechtfertigen. Ja, deswegen lebe ich so. Und ich würde sagen, das ist auch das Resultat, das wir sehen mittlerweile in unserer westlichen Christenheit. Menschen, die viel über Gnade reden, aber ich glaube zum großen Teil noch nie Gnade wirklich für sich persönlich entdeckt haben, was es eigentlich bedeutet. Es gibt ja Vergebung für alles. Also kann ich auch leben, wie ich will. Ich merke immer mehr, Keuschheit vor der Ehe ist für die meisten ein Fremdbegriff. Und wenn dann doch welche einfach zusammenziehen und in wilder Ehe leben, da wird nicht mal mehr geredet drüber. In vielen Gemeinden und vielen christlichen Kreisen. Ehe, Scheidung. Was hat es noch für einen Stellenwert für mich als Kind Gottes, für uns Christen? Und klar kann man jetzt sagen, ja, die Christen sind ja noch die einzigen, die heiraten, deswegen ist da auch die Scheidungsrate sehr hoch. Kann man so sehen. Aber meine Eltern zum Beispiel sind wirklich beides Menschen, die würden behaupten, sie folgen Jesus nach. Sie lieben Jesus, sie wollen das tun, was er sagt. Und vor 2 Jahren haben sie sich getrennt. Die haben sich jetzt noch nicht scheiden lassen, aber die werden nicht wieder zusammenziehen. Und dann kommt so ein Satz: Ja, wir leben ja unter Gnade. Wie passt es jetzt zusammen? Unverbindlichkeit merke ich auch so. Ist ein wahnsinnig großer Faktor. Und jeder spürt es, vor allem einer, der irgendwie mit involviert ist, in eine Gemeinde oder sonst irgendwas. Wie kannst du Menschen bei der Stange halten? Wie kannst du Menschen sagen: Du, komm, wir machen was zusammen. Da kommt sofort der Satz: Ja, Gott hat mir halt was anderes aufs Herz gelegt. Ist gar nicht mehr so leicht. Ich merke auch, wir stehen gar nicht mehr auf für die Gerechtigkeit. Wir rechtfertigen alles mit Gnade. Wir sind ja auch nicht besser als die anderen. Aber Jesus sagt es mal: Was bringt das Salz noch, wenn es nichts mehr bewirkt in Menschenleben? Wir bringen kein Licht mehr ins Dunkel, sondern wir stellen das Licht unter den Schemel, dass ja keinem auffällt. Ich war vor kurzem im Garten, wir haben so einen großen Garten, und da lag so altes Brett im Garten. Und das ist interessant, ich habe das alte Brett hochgehoben, das lag schon viele, viele Monate da, da war kein Gras mehr drunter und ich habe das hochgehoben und da waren tausende von Viechern drunter. Und weißt du, was die Viecher sofort gemacht haben, als das Brett oben war? Die haben sich verkrochen. Und ich frage mich manchmal, sind wir Christen überhaupt noch Menschen? Licht ist ja, das bringt ja irgendwie was ans Licht. Und es ist manchmal unangenehm. Und wir machen das manchmal so, weil alles unter Gnade steht und alles Gnade ist und so weiter, bringen wir gar kein Licht mehr ins Dunkel. Wir sprechen Dinge gar nicht mehr an. Ich komme unglaublich viel rum in den unterschiedlichsten christlichen Kreisen. Und manchmal habe ich das Gefühl, unsere christlichen Kreise sind wie so politische Institutionen. Da gibt es genau die gleichen Machtkämpfe wie in der Politik. Da wird genauso miteinander umgegangen, wie die Politiker miteinander umgehen. Und ich frage mich manchmal, hat das was zu tun mit diesem Grenzenlos, von dem die dann reden? Ja, es ist ja alles Gnade. Wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, in Bezug auf dein eigenes Leben, was würde es ändern, wenn du Jesus ab heute Abend nicht mehr hättest? Was würde es ändern an deinem Leben, an deinem Alltag? Für was brauchen wir überhaupt Jesus in unserem Alltag? Und klar, wir kamen mal an einen Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wir brauchen Vergebung und nur Jesus kann uns Vergebung und ewiges Leben schenken. Aber dann, wozu brauchen wir wirklich Jesus? Ich merke das ja so oft im eigenen Leben, so viel beschränken wir uns auf unsere eigenen Gaben, auf unsere eigenen Ressourcen, auf das, was wir können, auf das, was für uns vertraut ist. Unsere Komfortzone letztendlich, auf unsere Erfahrungen, auf unsere Netzwerke und so weiter. Und das Endresultat ist die westliche Christenheit. Schon viele Menschen, die vielleicht Kinder Gottes sind, aber für die Jesus Christus viel mehr zu einer Lebensergänzung geworden ist, wie das Leben. Wie mein Ein und Alles. Wie meine kostbare Perle, für die ich alles andere links und rechts liegen lasse. Mein kostbarster Schatz. Im Titusbrief, da schreibt der Paulus mal was, das beschreibt eigentlich ganz arg gut so einen großen Teil von unserem westlichen Christentum. Lest euch das mal vor, Titus Kapitel 1 und Vers 16. Da steht nämlich drin, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken oder in ihrem Alltag, könnte man auch sagen, verleugnen sie ihn. Also so ein Christentum, ja, in Worten und sie geben vor, Gott zu kennen, aber ihr ganzes Leben, ihr Alltag, alles, was sie tun und sind, bezeugt eigentlich das Gegenteil. Oder da wird Christus nicht mehr sichtbar. Und wenn ich abends zu Hause bin, dann lese ich abends immer mit meinen Kindern so in der Bibel und wir reden so ein bisschen drüber und wir beten zusammen und ich versuche auch mit denen zu singen und so weiter. Und neulich haben wir eine Kindergeschichte gelesen und die hat mich an diesem Abend, schön, dass du da bist, okay. Komm ruhig vor, da vorne hat es noch viel Platz. Und diese Kindergeschichte, die hat mich da total neu fasziniert und neu persönlich angesprochen. Und zwar steht die drin im ersten Buch Samuel. Gibt es jemanden von euch, der nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist? Du bist nicht aufgewachsen. Hast du schon mal durchgelesen durch die Bibel? Ja? Also kennst du dich da voll aus? Aber ein bisschen. Gut. Also dann kennst du die Geschichte bestimmt auch. Ihr könnt mal aufschlagen, falls ihr Bibel dabei habt, wie gesagt, 1. Samuel Kapitel 17. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Das ist die Geschichte, wo der David, der Hirtenjunge, seine Brüder besucht, die im Kampf sind gegen die Philister. Und da ist eben dieser Goliath, dieser Riese von den Philistern, und der kommt jeden Tag hin, lacht die Israeliten aus und sagt, ha, mit eurem Gott, auf den könnt ihr aufpfeifen. Da geht ja gar nichts vorwärts bei euch. Jetzt traut euch doch mal, gegen mich zu kämpfen. Und dann kommt eben der David, dieser kleine, naive Teenager, keine Ahnung von Krieg, keine Ahnung von Philistern, keine Ahnung von Riesen, nichts. Und er sagt, ja, ich gehe da mal hin und ich kämpfe mal gegen den Riesen. Und dann kommt er irgendwann zum Saul, zum König von den Israeliten. Und er sagt dem, ja, ich habe schon gegen Bären gekämpft und Gott ist mir in allem beigestanden. Und dann steht ein Satz drin und dieser Satz, der hat meine Aufmerksamkeit bekommen. Da sagt nämlich David zum Saul, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und diesen Ausspruch, den finde ich krass. Denn wenn der Saul diesen einen Satz selber geglaubt hätte, dann hätte er selber gegen Goliath gekämpft. Wenn die Israeliten in ihrer frommen Tradition diesen einen Satz selber geglaubt hätten, dass Gott mit ihnen ist, dann wären sie selber zum Goliath gegangen. Aber es war nur frommes Gerede. Und im Alltag, und es war ihr Alltag, hat sich davon nichts gezeigt, nichts bewährt. Und das hat mich irgendwie ganz schön nachdenklich gemacht. Warum hat denn Glaube an den lebendigen und auferstandenen Christus oft so wenig Auswirkungen auf den konkreten Alltag? Warum wird Glaube oft so wenig sichtbar? Was unterscheidet dich und mich von den Menschen, die halt gut leben? Ich war vergangenes Wochenende, oder das war schon vorletztes Wochenende, war ich zu Hause mal sonntags und dann sind wir mit der Familie in unsere Heimatgemeinde gegangen. Und die Kinder waren an dem Morgen relativ brav, also sie sind noch relativ klein, so zwischen 4 und 11. Und die haben dann so selber gespielt, sich angezogen und ich hatte tatsächlich noch ein paar Minuten Ruhe vorm Gottesdienst. Und dann habe ich mich hingesetzt auf unsere Couch und habe so angefangen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe einfach sowas gelesen, habe einfach aufgeschlagen und ich hatte da jetzt keine große Erwartung irgendwie, dass Gott jetzt zu mir spricht. Und ich habe eine Geschichte gelesen, die habe ich schon sehr oft gelesen. Und zwar in Markus Kapitel 2. Das ist die Geschichte von den Freunden, die ihren gelähmten Freund aufs Dach hochgetragen haben und den Jesus dann geheilt hat. Und dann habe ich einen Vers dort gelesen und durch den hat mich Gott irgendwie, ohne das groß zu erwarten oder selbst dafür zu beten, hat er mich total überrascht. Und diesen Vers will ich euch mal vorlesen. Das ist in Markus Kapitel 2 und Vers 5. Und zwar steht da dieser ganz kleine Satz: Und als Jesus ihren Glauben sah. Und wenn man dann weiterliest, dann kann man sehen, Jesus hat dann angefangen zu sprechen und dann hat er Wunder getan. Und das hat mich irgendwie fasziniert, diese ganze Geschichte. Was haben denn die ganzen Menschen gemacht, die so begeistert waren von Jesus und so mit Jesus rumgezogen sind? Na, die sind alle mal im Weg gestanden. Die sind so im Weg gestanden, dass der eigentlich Hilfe gebraucht hätte, der kam gar nicht hin. Sind einfach nur rumgestanden um Jesus. Und dann waren da diese 4 Freunde. Die waren ja eigentlich völlig irre, wenn man sich das mal überlegt. Wir lesen das so und wir kennen die Geschichte. Ja klar, die haben den aufs Dach hochgetragen. Aber stell dir einfach mal vor, wenn du heute einen Gelähmten irgendwo aufs Dach hochtragen würdest, mitten in der Stadt. Was würden da die Leute sagen, denken über dich? Und dann haben sie ja nicht nur grob fahrlässig gehandelt in Bezug auf seine Gesundheit, der war ja schon gelähmt, aber was auch immer, sondern sie haben ja eigentlich auch noch Hausfriedensbruch begangen. Musst du mal vorstellen, die sind da hochgelaufen und klar, die hatten keine Dächer wie wir heute. Es war ein bisschen einfacher, jetzt wie so auf so ein steiles Dach hochzulaufen. Aber dann haben sie erstmal ein Loch gemacht in das Dach. Stell dir mal vor, das würde heute irgendjemand machen. Haben sie Sachbeschädigung gemacht. Alles Mögliche. Und ich finde es so faszinierend, was tat Jesus? Wir können da lesen, als er ihren Glauben sah. Das heißt, da hat sich was gezeigt. Das war zwar völlig irre und völlig außerhalb gesellschaftlicher Normen, aber der hat es gesehen und dann hat er auf einmal angefangen zu reden und zu wirken. Jetzt gerade am Sonntag war ich in einer Gemeinde im Südschwarzwald und da haben wir ein Lied gesungen, das ist eigentlich schon sehr alt, das habe ich schon lange nicht mehr gesungen, aber von Hillsong dieses Lied Hosanna. Kennt es jemand von euch? Kennt es alle von euch? Okay. Also für die es nicht kennen, ich lese da einfach mal einen Teil vor. Und dieser Teil, der hat mich da irgendwie an diesem Morgen so angesprochen. Da steht drin, I see a generation rising up to take their place with selfless faith. I see a near revival, staring as we pray and seek, we are on our knees, we are on our knees. Und dieser eine Satz oder dieser Term, selfless faith, der hat mich da irgendwie so ins Nachdenken gebracht am Sonntag. Bin dann heimgefahren und da hatte ich noch einige Zeit im Auto und da habe ich viel drüber nachgedacht, über diesen Ausspruch. Selfless Faith. Selbstloser Glaube. Die Frage, die wir uns heute ständig stellen, bei allem, was wir tun, ist, was bringt es mir? Wenn du mit Menschen über Jesus redest, versuchst du sie zu überzeugen davon, dass es eine gute Sache ist für sie, weil der Glaube bringt ihnen ja was. Schuldvergebung zum Beispiel. Und oft ist ja, was bringt mir der Glaube? Tut mir der Glaube gut? Schenkt mir der Glaube das, was ich mir wünsche? Was bringt mir der Gottesdienst? Was bringt es, wenn ich zu einer christlichen Veranstaltung gehe? Was würde es mir bringen? Wie würde ich davon profitieren, wenn ich irgendwo in einem christlichen Ding Mitglied werden würde? Solche Gedanken haben wir heute oft. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Glaube, den wir heute oft haben und leben? Und ich glaube, in ganz, ganz vielen Menschen ist es mittlerweile ein sehr selbstzentrierter Glaube. Ein selbstsüchtiger Glaube. Nicht ein selbstloser Glaube. Wir sind teilweise wenig daran interessiert an Jesus, sondern nur, was bringt uns Jesus? Bringt er mir was für meinen Alltag? Und wenn ich das spüre und erlebe, ja, dann macht es Sinn, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn das aber nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, was passiert dann mit meinem Glauben? Und das ist ja interessant, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Können wir in der Bibel lesen. Das war bei den ersten Nachfolgern Jesu auch schon. Die Massen sind ihm hinterhergelaufen. Aber wo es dann wirklich hart auf hart kam, waren es nur noch ein paar. Und in Bezug auf dieses ganze Thema grenzenlos leben, was bedeutet es jetzt tatsächlich? Wie gesagt, Gott gibt uns sehr viele Grenzen im Leben. Aber ich würde einfach sagen, es bedeutet Folgendes. Ohne ihn zu leben, bedeutet, ich kann mich immer nur auf andere oder mich selber verlassen. Da könnte man sagen, so, the sky is the limit. Maximal, mehr geht's nicht. Das Leben mit ihm, aber mit einem selbstsüchtigen Glauben. Letztendlich glaube ich schon an Jesus Christus, aber eigentlich nur auf der Suche, was bringt mir das alles? Da könnte man eigentlich sagen, I'm the limit. Was hängt ja immer alles von mir ab, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle. Und in dem Leben mit Jesus und aus Jesus Christus heraus, können wir ganz einfach sagen, Gott ist das Limit. Hey, wenn Gott tatsächlich das Limit ist in deinem Leben, dann gibt es keine Grenzen mehr. Gott ist allmächtig, das ist grenzenlos. Aber die Frage ist, wenn Gott tatsächlich allmächtig ist, wie viel Macht bleibt da noch für dich? Wie viele Dinge hast du noch unter Kontrolle, wenn es tatsächlich Gott ist, der allmächtig ist? Die Frage ist, wollen wir das überhaupt? Einen allmächtigen Gott, das klingt gut. Aber machen wir uns nicht mal Gedanken drüber. Was bedeutet es tatsächlich? Er ist allwissend, grenzenlos. Er ist allgegenwärtig, grenzenlos. Der ist perfekt und heilig, grenzenlos. In seinem Charakter gibt es keinen Makel, keine Grenze, nichts. Absolut perfekt. Und dann sagt er ja auch noch, er ist der Anfang und das Ende. Auch da gibt es keine Grenze. Er hatte keinen Anfang, da gibt es keine Begrenzung und er hat kein Ende. Da gibt es auch keine Begrenzung. Und letztendlich ist ja immer diese Frage, von wem oder was mache ich mich abhängig im Leben? Auf wen oder was vertraue ich wirklich? In diesen Programmen, mit denen wir arbeiten, wir haben sehr viele Jugendliche, die viel Missbrauch erlebt haben in ihrem Leben. In jeglicher Form. Und wenn du denen sagst, vertrau mir doch einfach, das ist einmal gar nicht so einfach für die. Und immer mehr wird mir bewusst, Vertrauen kann man nicht erzwingen, auch nicht einfordern, du kannst lediglich drum werben. Mit deinem ganzen Leben, ums Vertrauen von deinem Gegenüber. Eine Sache, die wir da zum Beispiel machen, ist so ein Vertrauensfall. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das heißt, einer stellt sich da hoch auf irgendwas und dann steht die Gruppe so unten und der soll sich da fallen lassen, wenn er will, und die fangen ihn dann auf. Und was da oft passiert ist, oh, irgendwie kriegen da manche Panik da oben. Und dann kommt oft von der Gruppe, ja, du musst uns halt vertrauen. Mal gute Frage. Ist es überhaupt möglich? Du musst mir halt vertrauen. Es geht nicht. Vertrauen kann nicht erzwungen werden. Glaube kann nicht erzwungen werden. Sondern nur erworben werden. Und weißt du was? Jesus wirbt jeden Tag deines Lebens um dein Vertrauen. In allem, was er ist und tut, wirbt er um dein Vertrauen. Und zwar ein Vertrauen und ein Glaube, der auf ihn ausgerichtet ist. Grenzenlos. Weil Christus selber grenzenlos ist. Nicht ein Glaube, der selbstzentriert ist und letztendlich mit dir steht und fällt. Sondern ein grenzenloser Glaube. Ein guter Freund von mir, der schreibt sehr, sehr viele Bücher und so weiter, und der hat es mal so auf den Punkt gebracht. Der hat ja geschrieben, Gott sagt zu dir nicht, lass los, sondern er bietet dir an, gib es mir. Nicht, du darfst dich nicht an vergängliches Gut klammern, sondern begreife endlich, dass ich dein ewiger Schatz bin. Er fordert nicht, du musst hinnehmen, dass du vergänglich bist, sondern du darfst annehmen, dass ich niemals von deiner Seite weiche. Nicht, gib zu, dass du stützen wirst, sondern lass dich bei mir in meine Arme fallen. Er spricht nicht, du darfst dich nicht verkrampft an Dingen festhalten, sondern komm und lass mich deine Hand ergreifen. Er erhebt nicht den Anspruch, du musst mir einfach blind vertrauen, sondern er schenkt mir seinen vertrauenswürdigen Zuspruch, ich habe dich schon immer in Liebe angesehen und um dich geworben. Und dann fasst er das zusammen und sagt, Gott nimmt mir nicht weg, woran ich hänge, sondern er erweist sich mir selbst als das, was ich schon immer vermisst habe. Das eigene Leben loszulassen, ist das Schwerste, was es gibt für einen Menschen. Lieber sind wir abgrundtief religiös. Aber loszulassen, ist das Schwerste. Wir hatten vor, wann war das, letzten Samstag, es war auch irgendwo im Schwarzwald, da hatten wir mit der ganzen Gemeinde wie so ein Event-Nachmittag. Und da sind wir rausgegangen an so eine Burgruine und da hatten wir verschiedene so erlebnispädagogische Dinge. Und was wir oft machen, oder in der Arbeit mit diesen Getaway Days auch, was wir da oft machen, ist, wir nutzen die Erlebnisse, um gleichzeitig irgendwelche Dinge zu reflektieren und ihnen Jesus weiterzugeben. Und ich finde es phänomenal, weil die Leute immer das, was du sagst, mit dem Erlebnis in Verbindung bringen, wenn du solche Sachen machst. Also nicht, wir machen jetzt was Cooles und dann müsst ihr euch hinsitzen und zuhören, sondern eins fließt in das andere rein. Und an diesem Tag waren wir eben so mit allen möglichen Gemeindeleuten da bei dieser Burgruine und unter anderem hatten wir so ein Manitou-Stapler oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt. Also wie so ein Teleskoplader, könnte man sagen. Und der war relativ groß. Der ist 25 Meter rausgegangen. Dann haben wir den ausgefahren und dann haben praktisch die Leute sich auf die Mauer von der Ruine draufstellen können und einfach reinspringen können ins Seil und dann sind sie da was weiß ich wie weit hin und her geschwungen. Und ich habe das erklärt, wie das funktioniert und habe ihnen erklärt, dass das alles ganz sicher ist und dass wir das redundant aufgebaut haben, das heißt so doppelt gesichert quasi, falls ein Seil reißen würde. Habe den Leuten erklärt, wie viel ein Seil aushält, wie viel ein Karabiner aushält, wie viel ihr Gurt aushält, die Anseilschlaufe und habe ihnen das alles erklärt. Und während ich so das erklärt habe, habe ich so in die Runde geschaut und alle sind da gestanden, haben genickt und ja, Wahnsinn, was das aushält und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir es einfach machen. Und dann die kleinen Kinder, die wollten dann gleich alle zuerst. Aber du hast schon gemerkt, je älter die Leute waren, desto schwieriger ist ihnen das gefallen. Und dann kam ein Mann auf mich zu, der hat relativ sportlich ausgesehen, war relativ modisch gekleidet und so weiter. Und er hat gesagt, ha, er ist schon lange Christ, aber er hat so Angst vor Höhe, er macht es sicher nicht. Aber er glaubt mir schon, dass das Seil hält. Dann habe ich gesagt, ja, das weißt du nicht. Glauben ist ja nicht gleich Glauben. Und Glaube anhand von der Bibel bedeutet nicht, neben mir zu stehen auf dem Gras und zu sagen, ja, ich glaube, das Seil hält. Sondern Glaube anhand von der Bibel bedeutet, ich werfe mein ganzes Leben in die Waagschale und fange an zu erleben, dass es hält. Und dann hat er noch so den ganzen Nachmittag rumgedruckst und kurz bevor wir das Ding abgebaut haben, hat er gesagt, er macht das jetzt einfach. Und dann hat er am nächsten Morgen hat er so Zeugnis gegeben. Und ich fand es faszinierend. Er hat darüber geredet, dass er schon immer Angst gehabt hat, so sein Leben wirklich aus der Hand zu geben. Und er hat gesagt, innerlich hat er aber genau gewusst, jetzt ist es einfach dran. Ich muss das einfach mal wagen. Und dann hat er bestimmt 5 Minuten lang davon geschwärmt, wie phänomenal dieses Erlebnis war, dass er einfach gespürt hat und erlebt hat, boah, das Seil, das trägt tatsächlich. Da kann ich mein ganzes Leben lang Leben reinwerfen, mich dem Seil anvertrauen und es hält. Und er hat gesagt, das war für ihn ein absoluter Augenöffner in Bezug auf das Leben mit Jesus. Er hat gesagt, er hat das erste Mal angefangen zu verstehen, wenn ich Christus und dem, was er mir zuspricht, mein ganzes Leben anvertraue, dann werde ich erstmal anfangen zu erleben, was es bedeutet, dass er trägt und hält. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann siehst du ein Phänomen, das jeder Mensch erlebt, der wirklich alles in die Waagschale schmeißt oder sich Christus komplett anvertraut. Alles, was du Christus komplett anvertraust, das vermehrt Jesus. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Wir hatten ja neulich Erntedank und mich hat es total fasziniert, in der Gemeinde, wo ich da war an dem Morgen, da hat einer eine Statistik gebracht. Und der hat zum Beispiel gesagt, rein statistisch dürfte nie ein Mensch Hunger leiden auf dieser Welt. Und zwar, wenn du ein Weizenkorn in die Erde schmeißt, dann bringt die neue Ehre, die daraus wächst, im Durchschnitt 35 Körner raus. Das heißt, wenn du das 3 Jahre lang machen würdest, mit allen Körnern, die du da hast aus so einer Ehre, also praktisch im Jahr danach, tust dann 35 Körner in die Erde und dann hast 35 mal 35 Körner. Und wenn du das 3 Jahre lang machst, dann hast du schon 1,5 Millionen Körner. Das heißt, Gott arbeitet so und lebt so und lässt das Leben so florieren, dass eigentlich kein Mensch auf der Welt Hunger leiden müsste. Fand ich total faszinierend. Das sind wir Menschen, die das so regulieren. Und deswegen denke ich oft, die Frage sollte nicht lauten, warum lässt Gott es zu, sondern warum tun wir Menschen uns das an, gegenseitig. Aber das hat mich eben fasziniert. Was Gott in die Hände bekommt, das gedeiht und das wächst und das vermehrt Gott. Ich will euch da einfach mal ein paar Beispiele geben. Könnt ihr mal aufschlagen, Markus Kapitel 6. Bleiben wir mal im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 6, die Verse 30 bis 44. Das ist jetzt eine lange Geschichte, aber wahrscheinlich kennt ihr dann alle die Geschichte schon. Deswegen werde ich sie jetzt gar nicht ganz vorlesen. Aber in Markus Kapitel 6, diese Verse eben, da geht es um diese Speisung von den 5000. Und das Faszinierende ist ja, was leben die Jünger? Ich würde behaupten, selbstzentrierter Glaube. Kaum kommt einmal ein Problem oder stellt Jesus sich vor Herausforderungen, schauen sie nur noch auf sich selber. Ja, wie soll das funktionieren? Und dann ist da so ein kleiner Junge. Und was gibt der kleine Junge ihnen? Der gibt ihnen 5 Brote und 2 Fische. Und daraus macht Jesus so viel. Ich finde es total faszinierend. Jesus ist grenzenlos. Aber sobald mein Glaube selbstzentriert ist, sobald ich auf mich selber schaue und denke, ich muss irgendwas machen, dann ist er sehr begrenzt und sehr beschränkt. Nämlich genauso beschränkt wie ich selber. Oder so eine andere Geschichte. 2. Könige Kapitel 4. 2. Könige Kapitel 4 und ich lese mal die Verse 1 bis 7. Da können wir lesen, eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubige gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Und dann, ihr kennt die Geschichte vielleicht, aber du musst dir mal vorstellen, deshalb war nicht so wie damals, die Frau war nicht so gut abgesichert, wie ihre Frau heute, die ihren Mann verliert. Die hatte nichts mehr. Und dann sagte Elisa, jetzt gib mir dein letztes Öl auch noch. Gute Frage, was hättest du gemacht? Unser Denken ist, je mehr wir sparen, desto mehr haben wir ja. Überfluss kommt daraus, dass man viel spart. Diese Frau, die hat ihr ganzes Leben dem Propheten anvertraut. Alles, was sie noch hatte. Und da hat Gott Überfluss gemacht. Grenzenlos leben. Das selber erleben, was passiert, wenn man das bisschen, was man hat, ihm zur Verfügung stellt. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist der Simson. Wenn du Simsons Leben anschaust, der hat ja unglaublich viel von Gott geschenkt bekommen. Kraft ohne Ende, Frauenheld, alles Mögliche. Aber was hat er die meiste Zeit seines Lebens gelebt? Einen total selbstzentrierten Glaube. Er hat selbst das benutzt, was er von Gott geschenkt bekommen hat, für sich selber. Um sich zu verwirklichen. Damit er das kriegt, was er will. Und dann kommt ganz zum Schluss von dem Kapitel, Richter Kapitel 16, kommen ein paar Verse, wo der Simson das erste Mal anfängt, einen selbstlosen Glauben zu leben. Und ich lese euch das mal vor. Da steht in Richter Kapitel 16, die letzten paar Verse. Richter Kapitel 16, die Verse 23 bis 21. Und die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem Freudenfest, zur Riesenparty, um ihren Gott Dagon ein großes Schlachtopfer darzubringen. Denn sie sagten, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott. Denn sie sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben. Den, der unser Land verheerte und den, der unsere Erschlagenen zahlreich machte. Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, da sagten sie, ruft Simson herbei, er soll uns für uns Späße machen. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er musste vor ihnen Späße machen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Und Simson sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand hielt, lass mich, dass ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht. Ich will mich an sie lehnen. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen und alle Fürsten der Philister ebenfalls dort. Und auf dem Dach waren an die 3000 Männer und Frauen, die zusammen zusahen, wie Simson Späße machen musste. Da rief Simson zu dem Herrn und sagte, Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur dieses eine Mal noch, o Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern. Eine Rache nur für meine beiden Augen. Und dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit seiner Rechten und gegen die andere mit seiner Linken. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Fürsten, mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und alles Volk, das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, der in seinem Leben getötet hatte. Und so weiter. Das war der erste Moment, als das Glaubensleben vom Simson selbstlos wurde. Sein ganzes Leben hat einen selbstzentrierten Glauben gelebt. Er hat auch irgendwelche Formen von Glauben gehabt. Und als er selbstlos wurde, hat Gott es vermehrt. Es sind viele dabei gestorben. Grenzenlos. Wenn du Abrahams Leben anschaust, wir sprechen immer von Abraham als so großer Glaubensheld, weil er da ausgezogen ist aus seinem Land, in das Land, wo Gott ihn gezeigt hat. Aber wenn du mal ehrlich das Leben von Abraham reflektierst, es war ständig kompromissbereit. Für die meiste Zeit seines Lebens am Anfang. Gerade zum Beispiel mit der Hagar. Gott hat ihm das alles versprochen und trotzdem war er bereit, Kompromisse einzugehen und seine Magd zu schwängern. Und dann können wir Folgendes lesen in 1. Mose Kapitel 17, nachdem er viele, viele Jahre lang Kompromisse eingegangen ist. Da redet Gott zu ihm und er sagt Folgendes, 1. Mose Kapitel 17, Vers 1. Da steht drin, und Abram war 99 Jahre alt. Musst du mal vorstellen, der war schon 100 fast. Und dann hat Gott in sein Leben reingesprochen. Da erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann sagt er zu ihm ganz einfach, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, steht da in der Elberfeld-Übersetzung, ist schlecht übersetzt. Da steht eigentlich drin, und sei ganz. Gottes Aufforderung an den Abraham nach 99 Jahren herumeiern, war ganz einfach, Abraham, mach endlich ganze Sache mit mir. Selbstloser Glaube. Das war der Anfang. Und dann hat der Abraham auf einmal dem Lot das bessere Land gegeben. Dann war er auf einmal bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und Gott hat aus diesem kleinen Männchen ein ganzes Volk gemacht. Grenzenlos. Oder wenn du die ersten Jünger anschaust. Für uns scheint es heute völlig absurd, einfach alles hinter sich zu lassen. Aber wenn du diese Kultur von damals ein bisschen studierst, dann wirst du relativ schnell feststellen, das war für die nichts Großes. Ganz im Gegenteil. Die haben erst einmal geschaut, dass es ihnen was bringt. Der Traum von jedem Judenjunge war damals, Nachfolger zu werden von irgendeinem Rabbi, weil der Rabbi war the man, könnte man sagen. Das war ein Mann überströmenden Überflusses. Und das gab es bis dahin noch nie, dass ein Rabbi zu einem jungen Mann kam und sagte, hey, folg du mir nach. Die mussten sich da immer bewerben und die mussten viel, viel schwierige Dinge durchlaufen, um überhaupt mal sich bewerben zu können beim Rabbi. Das heißt, egal welcher Jugendliche das gewesen wäre, wenn dein Rabbi hinkommt zu dem und sagt, hey, folg du mir nach, das hätte jeder gemacht. Also für die war das nichts, kein großes Opfer, irgendwas hinter sich zu lassen. Für die war das das größte Vorrecht. Das wäre wie wenn zu dir heute einer hinkommen würde und sagen, hey, du kannst mitspielen in der Fußballnationalmannschaft. Und es war immer dein Traum. Ja, manche lachen da, gell? Manche würden es nicht so reizen, aber wenn du begeisterter Fußballer wärst, dir wird es nicht schwer fallen, alles hinter dir zu lassen. Hauptsache, du kannst ein Teil vom Nationalteam sein. Und so war das für die auch. Also die haben erst einmal drauf geschaut, hey, was springt denn für mich dabei raus? Und wenn Jesus ihnen irgendwas gesagt hat, was nicht in ihr Denken reingepasst hat, was haben sie dann gemacht? Sie sagt, ah Jesus. Haben ihn getadelt. Sie sagt, ah Jesus, du brauchst doch nicht sterben. Hat nicht in ihr Denken reingepasst in Bezug auf Jesus und was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Aber die sind alle zu einem Punkt gekommen, wo ihr selbstzentrierter Glaube zu einem selbstlosen Glaube geworden ist. Und was der grenzenlose Gott daraus gemacht hat, war eine riesige Gemeinde, weltweit, Millionen von Christen. Aber weißt du was, es hat sie buchstäblich ihr Leben gekostet, wortwörtlich. Weil Gottes Plan eben nicht auf diese paar Jahre hier auf der Erde begrenzt war, sondern vor allem ein ewiger Plan ist. Und wenn ich mein eigenes Leben so als Kind Gottes anschaue, dann muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, für die ersten Jahre meines Christenlebens hatte ich einen sehr selbstzentrierten Glauben. Ich war schon gerettet, definitiv. Aber ich habe Jesus in Anspruch genommen, wo ich gedacht habe, es bringt mir was, das hilft mir. Und da, wo ich gedacht habe, ah, da weiß ich schon besser Bescheid, da habe ich Jesus schön draußen gehalten. Und in meinem Leben damals waren es einfach so zwei Bereiche. Ich habe euch vorher so erzählt, ich wollte Profisportler werden. Und ich hatte damals dieses Verständnis von Jesus, wenn ich Jesus Christus es wirklich hingebe, vielleicht nimmt es mir weg und ich darf nie wieder Sport machen. Und deswegen habe ich gesagt, Jesus, du kannst da reinreden, da reinreden, da reinreden, da frage ich dich sogar, aber Sport ist meine Sache. Das war der eine Bereich. Der zweite Bereich in meinem Leben waren Beziehungen. Ich hatte unglaublich Angst davor, wenn ich Jesus das abgebe, vielleicht darf ich dann nie heiraten oder vielleicht muss ich irgendeine heiraten, die mir gar nicht gefällt. Und deswegen war für mich das ganz klar, ich gebe das nie Jesus ab. Wenn ich in christlichen Kreisen war, habe ich natürlich immer gesagt, Jesus ist meine Nummer eins. Weiß man ja, wenn man das sagt, wird nicht mehr nachgefragt, dann ist alles in Ordnung. Und dann ist was passiert, wo ich angefangen habe zu verstehen, Jesus Christus wirbt um mein Vertrauen. Ich habe mir das Bein gebrochen, war als Skilehrer in Österreich und habe das erste Mal das Bein gebrochen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich keinen Leistungssport mehr machen konnte. Und es war für mich wahrscheinlich die frustrierendste und die härteste und die schwerste Zeit meines ganzen Lebens. Ich habe es echt gehasst. Vor allem, weil ich gedacht habe, das ist der Platz, wo Gott mich haben will. Und ich habe gedacht, ja super, jetzt bin ich schon hier, wo Gott mich haben will und jetzt das. Aber in dieser Zeit bin ich diese zwei Schritte gegangen und habe gesagt, okay, Herr Jesus, ich will dir auch das anvertrauen. Alles, was mit Körper und Sport zu tun hat und alles, was mit Beziehungen zu tun hat. Und weißt du, seitdem lerne ich jeden Tag wieder neu, was es bedeutet, einen selbstlosen Glauben zu leben. Mich Christus anzuvertrauen. Mit allem, was ich bin und habe. Weißt du, Kinder zu haben, ist ein Riesenvorrecht. Ich habe das schon von klein an immer wieder angefangen zu beten für die Kinder und habe gesagt, Herr Jesus, es sind deine Kinder. Ich danke dir dafür, dass du mir anvertraut hast für eine gewisse Zeit. Aber wenn du sie mir nehmen solltest, dann ist es auch okay, weil es sind deine Kinder. Ich liebe meine Frau über alles und ich weiß nicht, was passieren würde, wenn sie sterben würde. Aber ich lerne immer mehr zu sagen, Herr Jesus, auch meine Frau gehört dir. Ihr Leben ist eins. Und ich danke dir einfach für jeden Tag, an dem ich sie haben darf, an dem wir zusammen sein dürfen. Gesundheit, das war für mich immer das Allerwichtigste. Damit ich Sport machen kann, was leisten kann, mich auspowern kann, austoben kann. Und auch da lerne ich immer wieder neu zu sagen, Herr Jesus, auch meine Gesundheit ist deine. Das ist dein Problem, wenn ich körperlich nicht mehr kann. Dann musst du halt was anderes für mich finden, was ich machen kann. Und auch in Bezug auf das Leben als Kind Gottes, auf den Dienst oder die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Einfach immer wieder zu sagen, Herr Jesus, ich liebe das, was ich tue, von ganzem Herzen. Ich liebe es, Menschen zu treffen. Ich liebe es, Menschen von diesem Jesus zu erzählen, der mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat und immer noch dabei ist. Aber Herr Jesus, wenn du ab morgen was anderes vorhast, dann fällt mir es hundertprozentig schwer. Aber dann ist es in Ordnung. Es ist dein Leben. Mach damit, was du vorhast. Wenn du Jesus Christus mit einem Wort beschreiben müsstest, mit einem Hauptwort, wer ist Jesus für dich? Welchen Namen würdest du ihm geben? Und wahrscheinlich kommen dir sofort irgendwelche Namen, die Bibel uns schon gibt. Namen, die du vielleicht von Anfang an immer gehört hast. Und es kann natürlich sein, dass es so ein Name ist, aber versuch mal, einen Name selber zu finden. Wer ist Christus für dich persönlich? Das ist nicht so ein Stück weit abgedroschener Name, den du eh schon kennst. Mich hat es mal einer gefragt und ich habe mir echt lange Gedanken darüber gemacht. Wer ist denn Jesus überhaupt für mich persönlich? Und nach viel Überlegen und Reflektieren auch in Bezug auf mein ganzes Leben bis hierher, da bin ich einfach zu dem Schluss gekommen, Jesus Christus ist mein Möglichmacher. Der ermöglicht mir ein Leben, das grenzenlos ist. Trotz meiner Einschränkungen und Begrenzungen als Mensch. Und das ist wunderbar. Und selbst da, wo mein Vertrauen auf ihn, wo mein Kleinglauben auf ihn nur noch Unglauben ist, da merke ich, selbst wenn ich ihm meinen Unglauben gebe, macht er noch was Geniales draus. Das ist wie der Vater von diesem Jungen, der zu Jesus sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Und dann macht er ihn frei, den Jungen von ihm. Genau das ist es. Du musst nur Jesus geben und er macht was draus, weil er ist grenzenlos. Und es sind drei Bereiche, die ich euch jetzt zum Abschluss noch so kurz nennen will, wo ich persönlich so im Alltag erlebe, was bedeutet es, dass Jesus wirklich grenzenlos ist. Und wo ich merke, Hauptsache er segnet's, Hauptsache er tut was, Hauptsache er wird sichtbar. Ganz egal, wie es bei mir dabei geht, ganz egal, ob ich mich wohlfühle oder nicht, Hauptsache er tut was. Selbstloser Glaube. Eine Sache ist zum Beispiel Verkündigung, wo ich merke, wie mich das frei macht, wie das einfach unendliche Weite mit sich bringt. Anzufangen zu verstehen, letztendlich ist es Christus, der was machen muss. Es ist nicht meine Verantwortung. Ich hatte da neulich so ein Erlebnis, da waren zwei relativ große Veranstaltungen und bei beiden Veranstaltungen habe ich die gleiche Predigtreihe gehalten. Das war eine evangelistische Veranstaltung beides und es ging beides eine ganze Woche lang. Und in dem einen Event, da war richtig viel los, war richtig cool aufgezogen alles. Und ich habe viel gebetet vorher, ich hab mit Gott gerungen, habe gesagt, Herr Jesus, schenkst, dass Menschen errettet werden. Ich habe gepredigt und wirklich mit Leidenschaft und mit großer Freude, dass ich denen von Jesus erzählen darf. Und ich habe bei keinem einzigen erlebt, dass er gesagt hat, ja, mit diesem Jesus will ich durchs Leben gehen. Ich will mein Vertrauen auf diesen Jesus setzen. Und dann bin ich eine Woche später zu einem anderen Event gegangen, das war relativ ähnlich gestrickt. Und ich bin da hingekommen, habe genau das Gleiche gepredigt. Und da haben unglaublich viele Jugendliche ihr Leben Jesus gegeben. Und da habe ich mal wieder angefangen zu verstehen, hey, es hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun, was da passiert. Ich bin einfach nur da. Ich stelle mich einfach nur Gott zur Verfügung. Und alles andere ist seine Sache. Und ehrlich gesagt, manchmal frustriert mich das total. Zu wissen, ich kann nichts machen in Menschen. Ich kann Menschenleben nicht auf den Kopf stellen. Aber meistens merke ich, dass es mich in eine unglaubliche Weite und Freiheit führt. Auch Menschen gegenüber. Ich muss nichts versuchen zu manipulieren. Entweder Gott tut was oder tut halt nichts. Ich kann beides mal ruhig schlafen. Das ist einmal das eine, es ist grenzenlos, wie Gott arbeitet und wirkt. Das zweite ist ein ganz faszinierendes Thema, wenn ich dich fragen würde heute Abend, was ist der Satz oder den Gedanke, den ein Mensch am häufigsten denkt in seinem Leben? Was würdest du sagen? Sag dir mal was. Was fällt euch ein? Was denkst du, was ist der meist gedachte oder meist ausgedrückte Satz im Leben eines Menschen? Von Geburt an bis zum Sterben. Okay. Was sagen andere? Nicht? Genüge ich? Okay. Was haben wir noch für Ideen? Ja? Ich wünsche mir Ruhe. Gar nicht so leicht, gell? Also ich habe auch nicht die Antwort drauf und trotzdem denke ich, es ist die Antwort. Und zwar ganz einfach diese zwei Worte, ich will. Also ich habe 5 kleine Kinder und wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, ihnen beizubringen, dass es nicht die ganze Zeit nur darum geht, was ich will im Moment. Und klar, wir Erwachsenen, wir drücken das nicht mehr ganz so plump aus, aber wir setzen das auch durch, was wir wollen. Ich habe da neulich ein interessantes Zitat gelesen. Der deutsche Philosoph, der Arthur Schopenhauer, der hat einmal gesagt, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanke. Ja, du kannst tun, was du willst, aber du hast keinen Einfluss auf dein Wollen. Du kannst es nicht bestimmen, dein Wollen. Und deswegen gibt es viele Kinder Gottes, die bestimmt jeden Tag Bibel lesen. Aber die Frage ist, ist das wirklich dein Wollen? Willst du das wirklich oder machst du es einfach, weil du weißt, es ist gut und es gehört dazu? Ich habe da neulich den Vers wieder gelesen, in Philipper 2, Vers 13. Und wir sprechen meistens nur über den zweiten Teil von dem Vers, da steht drin, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und das hat mich unglaublich begeistert, weil ich gemerkt habe, Gott will nicht nur, dass wir Menschen sind, die einfach richtig funktionieren. Sondern Gott will viel, viel früher in unserem Leben präsent sein, und zwar immer in allem. Er will unser Wollen prägen. Und wenn du in die Bibel reinschaust, dann gibt es nur zwei Quellen, wo unser Wollen gesteuert wird. Wir als Kinder Gottes sind oft so naiv, dass wir denken, ha, letztendlich sind es drei. Drei Willen, okay, da ist der Wille des Satans, das ist immer schlecht, klar, das wollen wir nicht. Dann ist da Gottes Wille, das ist manchmal ein bisschen zu extrem, und dann gibt es ja noch meinen Willen. Und mein Willen ist irgendwo mittendrin, vielleicht nicht ganz so gut wie Gottes Wille, aber auch nicht so schlecht wie Satans Wille. Aber wenn du die Bibel anschaust, gibt es nichts zwischendrin. Entweder es ist Gottes Wille oder es ist der Wille des Satans, der passiert. Und du und ich haben die Freiheit, von wem wir unser Wollen prägen lassen. Das bedeutet automatisch, wenn ich als Mensch nicht immer wieder bewusst sage, hey Jesus, dein Wille möge mein Wollen werden, dann ist die große Frage, wer prägt mein Wollen? Woher kommt mein Wollen? Warum will ich, was ich will? Und das hat mich unglaublich begeistert, wie grenzenlos Jesus in mein Leben und in meinen Alltag involviert sein will. Jesus will jeden Tag Wunder tun in deinem Leben. Dinge, die übernatürlich sind, die du selber nicht machen kannst. Er will dir das richtige Wollen schenken. Und seitdem ich angefangen habe, das erst seit 2,5 Monaten, seitdem ich angefangen habe, jeden Morgen, schon bevor ich aus dem Bett rausgehe, zu beten, Herr Jesus, möge dein Wille mein Wollen werden, hat sich in meinem Leben unglaublich viel verändert. Und es fasziniert mich. Jesus ist so genial, er ist so wunderbar.
Und,
wie bitte? Da vertraue ich drauf. Und viel siehst du auch in der Bibel, das ist ja die andere Sache. Du weißt zum Beispiel, Jesu Wille oder Gottes Wille ist immer das Gute, das Vollkommene und das Richtige. Das, was seinen Charakter widerspiegelt. Und wenn du die Bibel durchschaust, die ist ja voll vom Willen Gottes. Und das Faszinierende ist aber, Gott gibt sich nicht damit zufrieden mit blindem Gehorsam. Ja, gehorch einfach. Manchmal ist es so. Und ich sage auch immer noch, richtig zu leben ist besser als, sagen wir so, richtig zu leben, obwohl man es nicht will, ist immer noch besser als das Falsche zu tun. Ich würde nie jemanden dazu ermutigen, das Falsche zu tun. Und trotzdem ist ein großer Unterschied, ob ich das Richtige tun will oder ob ich es halt tue als Kind Gottes, weil ich weiß, dass es sonst schlecht ist. Und ich bin überzeugt davon, Gott ist viel bereiter, uns durch seinen Heiligen Geist zu führen und zu leiten, wie wir überhaupt bereit sind, das in Anspruch zu nehmen. Gottes Wille ist ja, dass wir in intensiver, enger Gemeinschaft mit ihm leben und dass er uns so führen kann, wie es ihm wohlgefällt. Wie es ihn verherrlicht. Das Problem ist bloß ich selber. Ich will das ja oft gar nicht. Wieder, ich will aber. Aber da können wir nachher gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht noch ganz kurz ein letztes Ding, wo ich einfach merke, das Leben mit Jesus, das ist grenzenlos. Und zwar in Bezug auf meine Begrenzungen. Es ist immer leicht, hier vorne zu stehen. Aber glaub mir, ich habe unglaublich viele Begrenzungen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der unglaublich ungeduldig ist. Manchmal nenne ich es auch heilige Ungeduld. Aber mir fällt es unglaublich schwer, wenn ich auf Menschen warten muss, in jeglicher Hinsicht. Und es macht es manchmal gar nicht leicht mit meinen Mitarbeitern, die ich habe dafür diese Getaway Days. Weil die gar nicht so schnell mitkommen, wie Gott mir schon wieder neue Ideen aufs Herz lenkt. Und ich merke oft, wie schnell ich da an meine Grenzen komme, auch mitarbeitertechnisch, weil ich einfach ungeduldig bin und weil es mir auf den Zeiger geht manchmal. Und du kannst gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt hier vorne stehe, wie lieblos ich sein kann. Beim Autofahren vor allem. Ich habe gelernt, mich da zurückzunehmen, weil ich habe ja 5 kleine Kinder und wenn du einmal was laut sagst, das machen die sofort nach. Aber was da in meinem Kopf vor sich geht manchmal, ist unglaublich, meine Begrenzung. Wie verurteilend ich sein kann anderen Menschen gegenüber. Ich habe oft Angst und Zweifel zu predigen. Ich fahre wohin und denke, was will ich denn schon sagen? Keine Ahnung. Bringt es überhaupt was? Und ganz arg oft geht es mir so, ich würde am liebsten abhauen und mich irgendwo verkriechen. Und ich merke immer mehr, er ist grenzenlos. Für ihn ist das alles kein Problem. brauche mich nur ihm zur Verfügung stellen. Ich will euch noch was vorlesen von einem Kalenderblatt, das mir neulich jemand in die Hand gedrückt hat. Von dem Blaise Pascal. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen französischen Mathematiker und super genialen Denker. Da steht: Der französische Mathematiker und Denker Blaise Pascal war seit seinem 18. Lebensjahr nie ohne Schmerzen. Das letzte Jahrzehnt seines Lebens litt er unter einer fast dauernden Erschöpfung mit häufigen Ohnmachtsanfällen, die sein Wirken und Arbeiten sehr erschwerte. Er konnte jedoch seine Krankheit als Gabe Gottes verstehen, die sein Herz noch enger mit Gott verbunden hat. Das schilderte er in einem Gebet. Gebet zu Gott um den rechten Gebrauch mit meiner Krankheit. Darin heißt es: Vater im Himmel, ich bitte dich weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst zu deiner Ehre und meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Selbstloser Glaube. Es gibt nur eine einzige Begrenzung für Gottes Grenzenlosigkeit. Und es ist deine Bereitschaft, dich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Selbstzentrierter Glaube macht das Leben eines Christen zu einem begrenzten Schauspiel von mir selber. Selbstloser, christuszentrierter Glaube macht das Leben eines Christen zu einem Spiegel von seiner Herrlichkeit und von seiner Realität. Und das ist mein tiefster Wunsch für mich selber und für alle Menschen, mit denen ich zu tun habe. Dass wir immer mehr anfangen zu entdecken, wie wunderschön Christus ist. Weil je mehr man das entdeckt, wer Christus wirklich für mich sein kann und will, desto mehr ist es gar nicht mehr schwer loszulassen. Ich würde einfach noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, bei dem es keine Grenzen gibt. Nicht in Bezug auf das Leben im Alltag, sondern in Bezug auf dich selbst. Und Herr Jesus Christus, ich bete so sehr dafür, dass wir Menschen werden immer mehr, die ergriffen sind von dir, Christus. Die nicht dir nachfolgen, weil es halt so ist. Die nicht dich weitergeben, weil wir wissen, das ist das Beste, was wir tun können. Unsere gute Sache. Sondern die einfach ergriffen sind von dir, Christus, von deiner Schönheit, von deiner Herrlichkeit und die bereit sind, ihr Leben ganz dir anzuvertrauen. Mit allem, was wir sind und haben und jemals sein werden. Und Christus, dass uns du und deine Herrlichkeit wichtiger sind als unser eigenes Leben. Und Herr Jesus, das ist so kontrovers zu allem, was wir erleben und vermittelt bekommen in unserer Gesellschaft. Und Herr Jesus Christus, deswegen bitte ich dich um Vergebung für die vielen Momente in meinem Leben, in unserem Leben, Herr Jesus Christus, wo wir so einen selbstzentrierten Glauben leben. Hauptsache uns geht's gut. Hauptsache wir fühlen uns wohl dabei. Hauptsache wir profitieren davon. Christus, erbarm dich über uns. Und mach uns immer mehr zu Menschen, die bereit sind, alles auf dich zu setzen. Damit deine Grenzenlosigkeit für Menschen wieder sichtbar wird in unserer begrenzten Welt. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank, du wirst.